Guten Morgen zusammen. Noch immer wollen wir uns im Rahmen des Kolosserbriefs mit einem ganz besonderen Thema beschäftigen. Ein mutmachendes Thema, ein ernstes Thema, ein Thema, was uns näher zu Gott bringt, ein Thema, was unser ganzes Leben betrifft. Wir wollen uns heute weiter mit dem Willen Gottes beschäftigen. Wenn man darüber nachdenkt, kommen einem, habe ich letztes Mal schon gesagt, vielleicht bestimmte Fragen auf. Was ist der Wille Gottes? Wie erkenne ich ihn für mein Leben? Ist es ein Mysterium, was ich gar nicht so ganz greifen kann? Gibt es da überhaupt eine Sicherheit? Und beim letzten Mal haben wir uns mit der Frage anhand von Kolosser 1, Vers 9 beschäftigt. Wie erkenne ich den Willen Gottes für mein Leben? Und ja, wie werde ich damit wirklich erfüllt? Und heute wollen wir weitergehen, die nächsten Verse studieren. Kolosser 1, die Verse 10 bis 12a, und ich lese nochmal Vers 9 vor, 9 bis 14, um den ganzen Zusammenhang zu haben. Kolosser 1, die Verse 9 bis 14. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Ziemlich langer Satz im Deutschen hier. Bevor wir da einsteigen, möchte ich gerne nochmal beten. Lieber Vater, großer Gott, wir bitten dich darum, dass du uns hilfst, dass du Gnade gibst für diese Verse, dass wir verstehen, was daran so wichtig ist, deinen Willen zu erkennen. Was das für unser Leben bedeutet und ja, ich möchte dich einfach um Kraft bitten für unser Leben, dass wir das umsetzen können, was wir lernen, was wir hören, dass das wirklich in unser Herz hineingeht. Amen. Damit wir heute in das Thema besser reinkommen, habe ich mir gedacht, fasse ich das vom letzten Mal, diesen Vers 9, quasi nochmal in aller Länge zusammen. Und ich habe gemerkt, es ist wirklich ziemlich lang geworden, die Zusammenfassung, aber ich denke, es ist einfach wichtig, das nochmal zu wiederholen. Es ist mittlerweile auch schon 4 Wochen her. Und beim letzten Mal haben wir uns zunächst damit beschäftigt, was ist der allgemeine Wille Gottes für mein Leben. Wir haben 5 Verse uns angeschaut, 5 Verse, wo Gott sagt, das ist mein Wille. Ich nenne sie kurz, 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hier geht es um Rettung. Gott will, dass die Menschen gerettet werden. 1. Thessalonicher 4, Vers 3, denn dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch von Unzucht fernhaltet. Hier geht es um Heiligung und das Enthalten von Unzucht. 1. Petrus 2, Vers 15, denn so ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Gottes Wille ist es, dass wir Gutes tun und dabei die unverständigen Menschen zum Schweigen bringen. 1. Petrus 4, Vers 19, daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, im Gutes tun. Nach dem Willen Gottes leiden. 1. Thessalonicher 5, Vers 18, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Danksagung. Gott, dem Herrn, Danke zu sagen für das, was er getan hat und was wir mit ihm erleben, in allem Dank sagen. Wir haben uns dann gefragt, nachdem wir so die grobe Richtung jetzt kennengelernt haben, zunächst die Rettung, dann die Heiligung für die Kinder Gottes, wir haben die Richtung kennengelernt, wir haben so diese Eckpfeiler quasi kennengelernt, was ist der spezielle Wille Gottes, wie erkenne ich den? Und ich hatte so 10 Punkte einfach aufgeführt, die sind keine Pauschalregel, keine Checkliste zum Abarbeiten, aber vielleicht eine Hilfestellung. Ich gehe sie nochmal ganz kurz durch. Punkt Nummer 1, will ich überhaupt Gottes Willen kennenlernen? Ersehne ich mich überhaupt danach, seinen Willen zu erfahren? Punkt Nummer 2, vollständiges Vertrauen gegenüber Gott. soll unsere Grundausrichtung sein, zu sagen, Gott, du kannst, wenn du willst. Ich vertraue dir, dein Wille soll geschehen. Auch wenn es vielleicht anders ist, wie ich mir das vorstelle, ich vertraue dir. Punkt Nummer 3, damit verknüpft, sich Gott ganz hingeben. Da haben wir vor 2 Wochen von Niklas über Römer 12, Vers 1 einiges gehört, was der vernünftige Gottesdienst ist, uns ganz Christus hinzugeben. Wenn wir uns ganz hingeben, dann ist die Beziehung viel enger, dann ist die Nähe zu Gott da und dann, ja, dann gehen wir quasi durchs Leben mit der Frage, Herr, hier ist dein Diener, was kann ich tun? Punkt Nummer 4, Sündenbekenntnis. Sünde ist etwas, was trennt von Gott, was die Gemeinschaft mit Gott betrübt. Und somit ist es wichtig, wenn wir im Willen Gottes erkennen wollen, dass nichts zwischen uns steht, zwischen Gott und mir, und dass wir danach streben, wie wir auch gerade gehört haben, die Heiligung, Jesus ähnlicher werden, sündloser werden, dass wir uns davon reinigen lassen. Punkt Nummer 5 war beharrlich beten, dass wir sagen, Herr, was soll ich tun, welche Entscheidung soll ich treffen, dass wir dranbleiben im Gebet. Und ich hatte gesagt, da ist Vorsicht geboten, wenn es um Zeichen geht. Nicht jedes erstbeste Zeichen ist die Antwort Gottes auf das Gebet. Da gilt es dann weiter zu prüfen und das auch anhand der Schrift, Punkt Nummer 6, zu prüfen und zu studieren. Psalm 119, Vers 5 hatten wir uns angeschaut, das Wort des Herrn leuchtet uns den Weg. Es offenbart uns Gottes Weg für unser Leben, auch wenn wir die Schrift studieren. So können wir seinen Willen erkennen. Verse geben uns Mut, Verse ja, drängen uns bestimmt in irgendeine Richtung. In anderen Momenten würden wir vielleicht gar nicht darauf kommen, dass bestimmte Verse in unser Leben reinsprechen. Auch hier Vorsicht, nicht jede Schriftstelle ist als Orakel zu benutzen. Punkt Nummer 7, ganz praktischer Punkt, Informationen sammeln, vielleicht eine Pro- und Kontraliste erstellen. Das hat auch viel mit diesem Vers 9 zu tun, dass wir da mit geistlichem Verständnis herangehen, mit Weisheit herangehen, mit Weisheit Gottes Plan erkennen zu wollen und mit geistlichem Verständnis, also dass wir diese Dinge kritisch beurteilen, die wir da finden, die Informationen, die wir sammeln, kritisch zu beurteilen. Auch da Vorsicht, dass wir uns nicht auf unseren Verstand verlassen, sondern auf das, was Gott uns gegeben hat und das geistlich beurteilen. Punkt Nummer 8, ein schwerer Punkt, willens sein, warten zu können. Es gibt auch mal Punkte im Leben, wo man einfach nicht genau weiter weiß. Und da heißt es nicht für uns dann nach vorne zu preschen mit aller Macht, sondern höchstens allenfalls vielleicht einen einzigen Schritt in eine Richtung zu gehen und ganz wichtig dabei, für Kurskorrekturen bereit zu sein. In manchen Situationen schenkt Gott einfach keine offenen Türen und dann heißt es einfach zu warten und Gott zu fragen, um zu flehen, was ist dein Wille, wohin soll ich gehen? Gott schenkt keine offenen Türen, das kommt manchmal vor, dass Gott einfach Punkt Nummer 9 durch Umstände zu uns redet. Paulus hat das auch erfahren, wir haben uns das letzte Mal angeschaut, dass er keine offene Tür mehr gesehen hat, in Troas zu bleiben und er ist deswegen weggegangen. Gespräche mit anderen Christen, wir stehen unseren Wünschen, wenn es um Entscheidungen geht, vielleicht oftmals einfach emotional viel zu nahe, dass wir wissen, okay, die Entscheidung gibt es oder die Entscheidung, aber die mag ich ja viel lieber, da bin ich eng schon mit verbunden und dass wir dann einfach mit anderen Menschen, mit anderen Christen darüber reden, die einfach sachlich da drauf schauen, die das geistlich beurteilen, die mit einem zusammen beten. Und in all dem nicht vergessen, dass die Kinder Gottes, dass wir den Heiligen Geist haben. Der Heilige Geist, der uns einen inneren Frieden ins Herz schenkt über Entscheidungen, der uns in eine Richtung drängt, die Gott eigentlich von uns möchte. Und wir haben diese 10 Punkte gehabt, wir sehen, dass es ein Prozess ist und dass es keine Checkliste ist, einfach sie abzuarbeiten. Das ist eine Verflechtung von vielen Dingen. Wir haben uns Psalm 37, Vers 4 angeschaut, wo es darum geht, ja, uns nach Gott hin auszustrecken. Habe deine Lust am Herrn und so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Wenn wir uns immer mehr danach ausstrecken, was Gott möchte, wenn wir uns immer mehr danach ausstrecken, ja, so in Gottes Richtung einfach zu blicken, immer mehr Lust am Herrn zu haben, durch Studieren, durch Beten, durch was auch immer, dann werden wir in diesem Moment einfach sehen, was Gott möchte. Gott, ja, was Gott möchte. Und dann schenkt er uns einfach ein Begehren ins Herz, und dieses Begehren ist einfach das, was er möchte, und somit können wir mit seinem Willen gleichgehen. Und was machen wir nun? Kommen wir zum heutigen Thema, wenn wir Gottes Willen irgendwie erkannt haben. Ich denke, da gibt es nur eine knappe Antwort drauf: tun. Das ist ein einfaches Wort mit drei Buchstaben. Die Umsetzung von tun ist nicht immer so einfach. Alle Erkenntnis, alle Weisheit ist nichts, wenn wir nichts tun. Aller Glaube ist nichts, er ist sogar tot, wenn nichts getan wird. Ein alter Geschäftsmann hatte zwei Söhne und er fragte sich irgendwann, ja, wer von diesen Söhnen soll meine Firma übernehmen? Und kam auf eine Idee. Er ging dann an einem Nachmittag zu seinen beiden Söhnen, die ja gut studiert waren, die ein glückliches Familienleben hatten, die eine hohe Position auch in dieser Firma schon hatten. Er ging zu ihnen und sagte, ich wünsche mir von dir, ich möchte von dir, Sohn, dass du heute nach der Arbeit die Sanitäranlagen im ersten und zweiten Stock reinigst. Ja, Sohn Nummer 1 sagt, klar, Papi, mache ich, kein Problem. Zu Sohn Nummer 2 geht der Vater auch, sagt, ich möchte, Sohn, dass du heute die Sanitäranlagen nach deinem Feierabend im dritten und vierten Stock reinigst. Sohn Nummer 2 guckt ihn an, fragt, bitte was? Du hast doch seit Jahren schon Putzpersonal, warum soll ich das tun? Das mache ich nicht. Vater ging weg, guckte sich das an. Sohn Nummer 2 kam ins Nachdenken. Sohn Nummer 2, der es nicht machen wollte, kam ins Nachdenken, änderte seine Meinung, denn er wusste, das ist das, was mein Vater von mir möchte. Und nach seinem Feierabend blieb er da und reinigte Stockwerke 3 und 4. Wohingegen Sohn Nummer 1, ach, ich habe heute Abend Besseres zu tun, kann ich auch andermal noch machen, wenn er das unbedingt möchte. Ich gehe heute nach Hause. Er ging nach Hause und so blieben Stockwerke 1 und 2 dreckig. Was macht das deutlich? Der Vater gibt ausdrücklich seinen Willen kund. Beide haben es gehört, beide haben es verstanden, sie haben darauf reagiert. Aber nur einer ist wirklich erfüllt damit, seinen Willen wirklich erkannt zu haben. Er hat es wirklich verstanden und in seinem Leben hat sich etwas verändert. Also er war bereit, auch diesen Willen zu tun und hat es dann auch getan, obwohl er erst gezögert hat. Etwas Ähnliches lesen wir auch in der Bibel. Ich hatte damit letzte Mal aufgehört, aus Matthäus 21, wo es auch um zwei Söhne geht und um einen Vater. Matthäus 21, die Verse 28 bis 31a. Es ist überschrieben bei mir von dem Gleichnis von den ungleichen Söhnen. Was meint ihr aber hierzu? Spricht Jesus. Ein Mensch hatte zwei Söhne und er trat hin zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh heute hin, arbeite im Weinberg. Der aber sprach, ich will nicht. Danach gereute es ihm und er ging. Und er trat hin zu dem zweiten und sprach ebenso. Der beantwortete und sprach, ich gehe her. Und er ging nicht. Jesus fragt, wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie aber sagen, der Erste. Beide haben den Willen Gottes oder den Willen hier ihres Vaters erkannt. Der eine sagt nein und tut es. Der andere sagt ja und tut es nicht. Jesus fragt nochmal ganz konkret, wer hat denn nun wirklich den Willen erkannt oder wer hat ihn wirklich dann auch getan? Ganz klar der Erste, der es auch wirklich umgesetzt hat. Und so ist es wichtig, das werden wir heute noch öfter hören, denke ich, dass es nicht nur im Kopf hängen bleibt, dass wir das verstanden haben vom Kopf her, sondern dass es eine wirkliche Erkenntnis des Willens vorliegt, die in unser Herz geht, die unser ganzen Menschen verändert und worin auch oder worauf auch das Tun folgt. Schauen wir uns nun Vers 10 an. Hier steht der einzige Grund, warum wir Gottes Willen erkennen sollen, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Kolosser 1, Vers 10. Um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Das ist der Grund, warum es so wichtig ist, Gottes Willen zu erkennen. Damit wir unserem Herrn gefallen können. Damit wir zu seiner Ehre leben können. Damit wir seine guten Wege gehen können, die er für uns bereitet hat. Ich habe zum Beispiel Gottes Willen wirklich erkannt, dass er möchte, dass alle Menschen errettet werden. Und somit, wenn ich das wirklich vom Herzen erkannt habe, wird sich mein Leben ändern und ich möchte wohlgefällig vor Gott leben, tue es dann auch, indem ich selber Menschen auf Christus hinweise. Sein Wille ist es, dass wir keine krummen Dinger machen, dass wir uns ja nach Heiligung streben. Und wenn ich das erkannt habe, wirklich von Herzen erkannt habe, dann möchte ich ihm wohlgefällig leben, möchte ich ihm würdig wandeln. Und in diesen Versen hier geht es dann weiter mit 4 Partizipien. Partizipien bedeutet, sie beziehen sich auf die Dinge, eben auf diese Aussage, um des Herrn wohlgefällig zu wandeln. Das ist einmal fruchtbringend in jedem guten Werk, wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zum Ausharren und aller Langmut und mit Freuden dem Vater danksagend. Zunächst gucken wir uns aber nochmal ganz genau, um des Herrn würdig zu wandeln, zu einem Wohlgefallen an. Was heißt das? Es ist wichtig, dass Bedienstete eines Königs genau wissen, was der König von ihnen möchte. Der König möchte, er hat sie ihnen gesagt, du bekochst mich, du bedienst mich, du besparst mich, du beschützt mich. Ganz eindeutige Dinge, die der König gesagt hat. Und jetzt ist die Frage, wenn sie das wirklich aufgenommen haben, in ihr Herz, also wenn sie wirklich möchten, dass das so ist, dann werden sie das auch umsetzen. Wenn sie es nur mit dem Kopf aufgenommen haben, als klar König habe ich verstanden, dann werden sie es vielleicht nicht unbedingt tun. Es ist wichtig, dass Pagen in einem 5-Sterne-Hotel genau wissen, was ihr Chef von ihnen möchte. Der Chef wird ihnen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Ihr müsst die Gäste begrüßen, ihr müsst freundlich sein, ihr dürft nicht fluchen, ihr müsst die Wünsche der Gäste erfragen und so weiter und so weiter. Und so, wenn sie das wirklich erkannt haben, verstanden haben, können sie dem Namen des Hotels alle Ehre machen und würdig ihren Dienst ausführen. Es ist wichtig, dass die Kinder des lebendigen Gottes wissen, was Gott von ihnen möchte. Gott sagte das im Allgemeinen, wir hatten das gerade gehört, was er von uns möchte. Er gibt uns eine Richtung vor. Und so ist zum Beispiel das Mithelfen bei seinem Auftrag, dass Menschen errettet werden. Das kann für dich und mich ganz persönlich sein, dass du direkt auf deinen Arbeitskollegen zugehst, dass dein Klassenkamerad auf dich zugeht und fragt, was ist es denn? Und du merkst, okay, ich soll mich jetzt mit ihm unterhalten. Dass dein Unifreund, dass du mit ihm abends weggehst und Gespräche mit ihm darüber führst und du einfach deinen Glauben praktisch lebst. Nicht der Welt gleichförmig sein. Das bedeutet für dich ganz persönlich, dass du und dass ich auch Gott danach frage, ja, wo ist es so? Wo ich das vielleicht merke und ich weiß, Gott will das an dem und dem Punkt ganz besonders, jetzt, wo ich das wirklich erkannt habe. Gott sagt uns, Gott sagt dir und mir, was sein Wille ist. Warum? Damit wir zu seiner Ehre wandeln können. Damit wir das wirklich umsetzen können. Und die Frage ist, tun wir es dann auch? Tun wir das auch? Wollen wir das wirklich so zu leben, wie unser König das von uns wünscht, wie es ihm eigentlich zusteht? Wir wissen grundsätzlich, also wie wir leben sollen. Wir kennen den Rahmen, okay. Und das Gute ist, dass Gott uns damit nicht alleine lässt. Er schenkt uns auch zum Leben sogar die richtige Kleidung. Er kleidet uns Königskinder ein. Das werden wir später in Kolosser 3 noch, so Gott will und wir leben, werden wir das noch studieren. Kolosser 3 ab Vers 12, da sehen wir die Kleidung, die er seinen Kindern gibt. Also das A und O haben wir jetzt. Warum ist es wichtig, mit dem Willen Gottes erfüllt zu sein? Damit wir ihm würdig wandeln, zu allem Wohlgefallen. Damit wir seine Wege gehen zu seiner Ehre. Und dabei, darin passiert Folgendes. Fruchtbringend in jedem guten Werk. Warum ist es so wichtig, mit Gottes Willen erfüllt zu sein? Damit wir ihm wohlgefällig wandeln können. Und wenn wir ihm wohlgefällig wandeln, wenn wir das tun, wenn wir seine Wege gehen, dann wird das im Leben auch Frucht bringen. Weil er diese Wege bereitet hat. In Vers 6, Kolosser 1, Vers 6, hatten wir auch was über die Frucht gelesen. Und ich denke, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich lese ab Vers 5b nochmal vor und dann Vers 6. Von ihr, also von der Hoffnung, die im Himmel aufbewahrt ist, von ihr habt ihr vorher schon gehört im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst, wie es auch unter euch von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Menschen haben den Willen Gottes erkannt, zu anderen Menschen zu gehen, das Evangelium zu verkündigen. Sie haben es wirklich erkannt mit ihrem Herzen, sie haben es getan, sie wollten Gott zu seinem Wohlgefallen leben, und wenn sie es tun, dann bringt ihr Werk Frucht. Die Verkündigung des Evangeliums hat hier Frucht gebracht und sie wächst weiter. Warum? Weil es der Wille Gottes ist, dass dieses Evangelium hier und dort überall verkündigt wird. Vielleicht ein Beispiel bei einem Gesprächspartner. Gott hat dir seinen Willen offenbart, dass du dich mit jemandem unterhältst, vielleicht ein seelsorgerliches Gespräch annimmst und dich um jemanden kümmern sollst. Du hast es, du bist dazu bereit, es zu tun. Du möchtest nach seinem Wohlgefallen leben, denn das ist ja der Wille Gottes. Er hat es dir offenbart und so wird dein Werk Frucht bringen. In diesem Wandeln nach seinem Wohlgefallen werden die Werke Frucht bringen. Wie sieht es in deinem Leben aus? Wie sieht es in meinem Leben aus? Ist es reich an Frucht? Ist es reich daran, dass wir nach seinem Wohlgefallen wandeln? So denke ich, ist das heute eine Herausforderung, nochmal neu darüber nachzudenken. Neu das zu prüfen, wie es in unserem Leben aussieht. Möchte ich überhaupt Gottes Willen erkennen? Möchte ich nach seinem Wohlgefallen wandeln? Tue ich es auch. Schauen wir uns das nächste an. Wachsend durch die Erkenntnis Gottes. John Nelson Darby, eine führende Persönlichkeit der Brüderbewegung, hat einmal gesagt: Wir brauchen nur seinen Willen ausfindig zu machen, so werden wir ihn selbst darin erkennen. Wir brauchen nur Gottes Willen ausfindig zu machen, so werden wir Gott selbst darin erkennen. Wenn wir mit Gottes Willen erfüllt sind, nach seinem Wohlgefallen wandeln, dann wachsen wir auch in der Erkenntnis Gottes oder durch die Erkenntnis Gottes in unserem Glauben. Ich gehe da gleich noch mehr drauf ein. Also, wir begreifen mehr und mehr, wie Gott eigentlich wirklich denkt, wie Gott Gutes im Schilde führt, wie Gott gut zu uns ist. Manchmal denken wir vielleicht, ja, wenn ich das jetzt schon wieder mache, dann irgendwann beraubt er mich noch meiner ganzen Freude, dann habe ich ja gar keinen Spaß mehr am Leben. Nein, der Heilige Geist bringt viel mehr Freude, eine ganz andere Freude, die wirklich unser Leben erfüllt. Und wir sehen an diesem Punkt auch noch ein Stück weit mehr, dass Gott gut ist, dass er wahre Freude in unser Leben bringt. Wir begreifen Stück für Stück, wenn wir seinen Willen erkennen, wie groß, wie gut, wie gnädig Gott ist. Gott meint es gut, so gut, dass wir uns das oft nicht vorstellen können. Wir können noch aufschlagen 1. Korinther 2. 1. Korinther 2, die Verse 10 bis 11. Und wir werden sehen, dass die Kinder Gottes mit einem Geist ausgerüstet sind, der Gott selber erforscht. 1. Korinther 2, die Verse 10 und 11. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Gottes Geist ist den Christen gegeben worden. Der Geist, der alles erforscht, auch die Tiefen Gottes, die unendlichen Tiefen Gottes. Der Geist hat Gott erkannt, haben wir zum Schluss gelesen, und diesen Geist haben wir bekommen. Diesen Geist Gottes haben die Kinder Gottes bekommen, sie sind damit versiegelt worden. Und er hilft uns dabei, Gott mehr zu erkennen. Und das wiederum lässt uns im Glauben wachsen. Da kann man nur staunen über Gott. Dieses Lied haben wir schon ein, zwei Mal hier, denke ich, gesungen. Kann man nur staunen über Gott, über die Wunder, die er tut. Einfach nur staunen. Je tiefer ich Gott, seinen Willen, sein Wesen und sein Wirken erkenne, desto tiefer und fester werde ich verwurzelt in ihm. Desto mehr sehe ich, wie Gott gut es meint, und je mehr kann ich mich ermutigen lassen, wirklich diesen Weg zu gehen. Ich habe in dem allen in der Vorbereitung einen Satz gelesen, der hat mich auch nachdenklich gemacht. Da hat jemand gesagt: Und darum haben die in geistlichem Tun und Leiden geübte und gereifte Laien immer wieder eine tiefere Erkenntnis Gottes gehabt als mancher Theologe mit seinen vielen Büchern. Mich hat es sehr nachdenklich gemacht, dass, wo man hier auch sieht, wo eventuell ein Unterschied stecken könnte. Ein Theologe mit seinen vielen Büchern, der alles Wissen in sich aufnimmt. Okay, es ist nicht falsch, es ist gut. Aber wenn es nicht umgesetzt wird, wenn es nicht getan wird, wenn es nicht im Herz landet, bleibt es bloße Theorie. Und so hat ein Laie, der vielleicht nur ein bisschen erkannt hat, umgesetzt hat im Leben, gemerkt hat, dass es im Leben des Christen nicht nur super läuft, sondern dass man auch in Leiden gerät und dass man Dienste verübt, der hat eine tiefere Gotteserkenntnis oftmals, so wird hier gesagt. Ich fand das sehr nachdenklich, wollte das zum Abschluss einfach zu diesem Teil noch erwähnen. Gehen wir weiter in Vers 11. Wie kräftig mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren und aller Langmut. Was für ein Ausdruck hier. Ich habe da extra nachgeschaut, um da nochmal sicher zu gehen. Das Wort für Kraft hier, was da im Griechischen drinsteckt, ist Dynamis, wovon das Dynamit seine Bedeutung hat. Dynamis, Dynamit, Kraft. Und wenn wir uns Dynamit vorstellen, was da für eine Kraft freigesetzt wird, dann wissen wir, was das hier für ein Ausdruck ist, mit Kraft. Wenn wir mit dem Willen Gottes erfüllt sind, wenn wir nach seinem Wohlgefallen wandeln, dann wird Gott uns auch kräftigen. Er wird uns mit aller Kraft ausrüsten, die wir nötig haben. Gott selbst lässt uns nicht Wege beschreiten, wo wir ja einfach irgendwann aufhören werden. Wo wir, wenn es seine Wege sind, irgendwann aufgeben werden. Nein, er rüstet uns mit dem aus, was wir für seine Wege brauchen. Oftmals ist es, denke ich, ganz knapp. Wir fragen uns, sollte das wirklich so sein? Aber wir werden hinterher bei manchen Wegen einfach sehen, es hat genau ausgereicht. Und in Vers 11 steht ein ganz besondere Sache, warum er uns kräftig mit aller Kraft zu allem Ausharren und aller Langmut. Oft werden wir, denke ich, einfach ernüchtert, wenn wir etwas nicht schnell bekommen. Wie oft werden wir vielleicht auf eine lange Prüfung geschickt? Wie oft sind wir ungeduldig und wenig bereit auszuharren und seinen Willen zu erkennen? Wie oft leben wir und fragen uns, ist das wirklich Gottes Wille? Wie lange muss ich denn da noch warten? Aber Gott schenkt Kraft dazu. Gott rüstet uns aus mit einer Kraft, die ich vielleicht gar nicht verstehe, aber hinterher sehe, das ist Eingreifen Gottes. Und in Prüfungen, in Anfechtungen, im Warten, im Geduldigsein, im vorsichtigen Vorwärtsgehen auf dem Lebensweg, er gibt genügend Kraft, wenn wir zu seinem Wohlgefallen wandeln. Wenn wir zu seiner Ehre leben wollen, dann schenkt er die Kraft dazu, wenn wir seine Wege gehen. Und wenn wir seine Wege gehen und vielleicht doch mal zusammenbrechen, dann sollten wir uns fragen, ob das Gottes Wege sind. Ich möchte nicht sagen, dass vielleicht ein Schwächeanfall oder wenn wir ins Krankenhaus kommen, ob das, ja, dass das Anzeichen dafür sind, dass das vielleicht nicht Gottes Weg war. Das bleibt jedem natürlich selber mit Gott zu überlassen, das zu prüfen. Natürlich kann es sein, dass Gott einfach möchte, dass wir eine Auszeit in dem Sinne bekommen. Ich hatte selber einmal einen Kreuzbandriss und ich weiß es nicht, ob ich das so sagen kann, aber ich denke, es war Gottes Wille, weil ich eine Zeit hatte, wo ich einfach Wege gegangen bin, die nicht gut waren, die wahrscheinlich auch nicht Gottes Wege waren, und so bekam ich eine Auszeit. Ich wurde völlig rausgerissen aus Schule, aus dem Leben, musste im Krankenhaus einiges Zeit verbringen und kam zur Ruhe. Ich weiß nicht, wie es in eurem Leben ist. Gott macht das auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Es gilt aber weiter darum, zu prüfen, was Gottes Willen ist, ihn zu erkennen und ihn dann zu leben. Siehst du Gottes Kraft in deinem Leben? Bittest du um Gottes Kraft in deinem Leben? Dass wir auch nicht vielleicht stolz vor Gott treten und sagen, guck mal Gott, habe ich wieder gut gemacht und ja, wieder einen Dienst vollbracht und das habe ich auch wieder toll gemacht. Ich weiß nicht, wir sollten lieber demütig vor Gott treten und sagen, Herr, meine leeren Hände, ich kann nichts tun, ich bitte deine Kraft. Und seine Kraft wird in Schwachheit zur Vollendung kommen, so sagt uns der 2. Korintherbrief. Und eine Kraft, die hat wahrscheinlich auch die Familie des kleinen ermordeten Mirkus erhalten. Eine Kraft von Gott. Und ich habe einen Brief von dieser Familie gefunden. Ich denke, Mirko ist allen bekannt. Das ist ein 10-jähriger Junge gewesen, der ein halbes Jahr circa vermisst wurde, der tot aufgefunden wurde. Und Diese Familie hat einen Brief geschrieben, kurz nachdem der Junge gefunden wurde, im Januar, Ende Januar. Sie hat geschrieben, es war eine angespannte, bedrückende Zeit. Wir als Familie haben uns aber vom ersten Tag an nicht alleine gelassen gefühlt, da wir genau wussten, alles, was Gott tut, ist vollkommen. Und was der Herr sagt, unzweifelhaft war. Wer in Gefahr ist und zu ihm flieht, findet bei ihm immer sicheren Schutz. 2. Samuel 22, Vers 31. Dann geht es weiter in diesem Brief. Dieser Bibelvers hat uns vom ersten Tag des Verschwindens von Mirko begleitet. Wir als Familie haben in der Zeit Trost gefunden durch gemeinsames Gebet, Lobpreis und Bibellese. Außerdem sind wir dankbar für die großartige Unterstützung von überall, sei es aus Grefrath oder sogar Gebete und Grüße aus Deutschland und aller Welt. Es sind manche neue Kontakte entstanden, gemeinsame Gedenk- und Hoffnungsgottesdienste haben stattgefunden, manch einer hat sein Leben neu durchdacht. Mirko war immer einer, der nicht gerne fotografiert werden wollte, und jetzt? Sein Fahndungsbild ging durch Deutschland und in die ganze Welt. Viele haben ihn in ihr Herz geschlossen, mit uns gefühlt. Jetzt, der 26. Januar 2011, wurde ein ganz harter Tag für uns. Ein Verdächtiger ist festgenommen und Mirko gefunden. Entsetzlich und grausam, unser Sonnenschein Mirko kommt nicht wieder. Er hat sein Leben gelassen für einen erwachsenen Menschen, der seinem beruflichen Stress und Druck Luft machen wollte. Wir als Familie glauben, dass für diesen Druck und Stress und für unsere Sorgen und Sünden schon vor vielen Jahren ein junger Mann gestorben ist. Er heißt Jesus. Er hat die Last der Welt eines jeden Einzelnen von uns auf sich genommen. Und da Mirko, so wie wir, an diesen Jesus geglaubt hat, ihn lieb gewonnen hat als Freund, dürfen wir uns freuen, Mirko im Himmel wiederzusehen. Ich fand diesen Brief sehr bewegend. Ich habe ihn ganz hier, wenn jemand ihn lesen möchte. Wahrscheinlich hat diese Familie auch drüber nachgedacht. Gottes Wille. Es ist Gottes Wille, dass unser Junge betroffen ist. Als sie es erfahren haben, warum wahrscheinlich dieser Junge getötet wurde, die Aussage des Verbrechers, ja, ich wollte meinen beruflichen Stress Druck machen. Und dennoch haben sie so ein großartiges Zeugnis hier geschrieben. Sie haben von Jesus gezeugt, von Gott gezeugt, der ihnen Kraft gegeben hat in dieser schwierigen Zeit und der mit all seiner Macht und seiner Herrlichkeit eingegriffen hat. Sehr bewegend. Kommen wir nun zum letzten Bezug. Das hat diese Familie auch getan, mit Freuden dem Vater Dank sagen. Ganz zum Schluss kam das heraus, dass sie gesagt hat, dieser Mirko, der hat auch an diesen Jesus geglaubt, und so können wir dem Vater auch Danke sagen. Das ist ein schöner Einklang und Abschluss, finde ich hier, mit Freuden dem Vater Dank sagen. Wir dürfen voller Freude uns wieder Gott, dem Vater, zuwenden. Wir machen es durch Gebet, durch Bibellesen und bitten um die Erfüllung mit seinem Willen. Warum? Damit wir ihm würdig wandeln. Und nun dürfen wir für den Prozess, den wir gemacht haben, in dem wir noch leben, in diesem würdigen Wandeln, ihm würdigen Wandeln, zu seiner Ehre Danke sagen. Wir dürfen Danke sagen, nicht wir haben es gemacht, sondern Gott hat es ermöglicht. Gott hat es ermöglicht. Er hat uns ein Stück näher zu sich gebracht in diesem Prozess. Wir haben ihn mehr erkannt, unserem Glauben wurde gefestigt. Und das große und wichtige Danke, lieber Gott, das dürfen wir nun ihm entgegenbringen. Wer dankt, der denkt. Das ist ein bekannter Spruch, denke ich. Wer denkt, der denkt darüber nach. Wer dankt, denkt darüber nach, wie Gott ist und was er getan hat. Er dankt Gott für etwas, und indem er dankt, denkt er darüber nach. Das hat Gott für mich getan. Klar, dafür kann ich ihm nur danken. Und wir haben es auch am Anfang gelesen, 1. Thessalonicher 5, Vers 18, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Danke sagen, mit Freuden, für eine gute Zeit, die wir mit Gott haben, für einen guten Weg, den er uns leitet und führt. Und diesen Punkt habe ich mit reingenommen. Ich weiß, dass der in der Luther-Übersetzung zum Beispiel noch zum nächsten Thema gehört, aber ich denke, er leitet das nächste Thema sowohl ein und schließt das eine Thema hier ab. Und wir werden das nächste Mal hoffentlich weiter betrachten können und haben somit einen guten Übergang, mit Freuden dem Vater Dank sagen. Wir haben uns also heute mit zwei Fragen beschäftigt. Die erste Frage nur ganz grob: Wie erkenne ich Gottes Willen für mein Leben? Und die zweite: Was passiert, wenn ich diesen Willen erkannt habe? Gott hat einen Plan für dein und mein Leben. Er hat einen guten, einen wohlgefälligen, einen vollkommenen Willen. Lasst uns ihm vertrauen, lasst uns näher zu Christus hinwachsen, ihn mehr und mehr kennenlernen, ihn mehr begreifen lernen durch den Geist Gottes und in unserer Schwachheit unsere leeren Hände füllen lassen und Gott zu seiner Ehre, seinem Plan leben. Ich möchte damit einer kleinen Geschichte schließen, eine Geschichte, die um die Brooklyn-Brücke in New York handelt, um den Architekten dieser Brücke. Während dieser Bauarbeiten verletzte sich dieser Architekt schwer und kam ins Krankenhaus und viele Monate durfte er das Krankenhauszimmer nicht verlassen. Seine Frau, die auch technisch begabt war, beteiligte sich nun an diesem Projekt und ging zu den Arbeitern, gab ihnen die Pläne, die Arbeiter machten weiter. Schließlich war diese mächtige, prunkvolle Brücke fertig und dann bat der kranke Architekt darum, dass er doch sich diese Brücke mal ansehen könnte. Er wurde auf einer Trage hinausgetragen und er betrachtete ihre Schönheit, er betrachtete dieses prächtige Bauwerk. Da lag nun dieser hilflose Mann, betrachtete staunend dieses Werk, was die Arbeiter vollbracht haben, was seinem Geist entsprungen war. Und er sah die mächtigen Drahtseile, er sah die ganzen einzelnen Eisennieten, er sah die Stahlträger, er sah die Bodenplatten, alles schaute er sich im Einzelnen an. Alles war genauso ausgeführt worden, wie es ihm vorgeschwebt und wie es seinen Plänen und seinen Berechnungen entstanden ist. Die Freude über das gelungene Bauwerk durchströmte sein Herz und er sah, alles ist genauso geworden, wie er es entworfen hatte. Und da rief er begeistert aus: Es ist alles genau nach Plan, alles genau nach Plan geworden. Mögen wir Gott als den größten Architekten unseres Lebens ehren, danach leben, was er will. Danach, wie es perfekt ist, wie er es perfekt geplant hat, damit er über dein und mein Leben sagen kann: Es ist alles genau nach Plan, alles genau nach Plan geworden. Amen. Lass uns nochmal aufstehen zum Gebet, dass wir unserem Vater auch mit Freuden Danke sagen können. Unser großer Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir für die Worte, die wir gehört haben. Ich möchte dich bitten, dass die Worte, die von dir kommen, dass die wirklich hängen bleiben, dass die in unser Herz gehen, dass sie unser Leben verändern, dass wir danach streben, deinen Willen zu erkennen und ja auch wirklich zu deinem Wohlgefallen wandeln wollen und es auch tun. Ich danke dir für diesen großartigen Text, den wir heute studieren durften, für viele Zeugnisse, Beispiele, die uns etwas verdeutlichen, Herr. Danke, dass du zu uns redest, heute immer noch durch dein mächtiges Wort. Danke, dass wir vor dich treten können und dich freudend anbeten dürfen, dir freudig Danke sagen dürfen für das, was du tust. Amen.